ARD.
Diese Ärzte haben alles gemacht, alles Menschenmögliche, um mir mein Leben zu ermöglichen. Und das habe ich immer gespürt. Ich habe gewusst, die geben hier alles. Die auch immer wieder gesagt haben, wir geben sie nicht auf. Sie sterben nicht, nicht hier und jetzt.
Das ist Elisabeth Giesken. Und sie erzählt hier von der Zeit, als sie auf der Intensivstation liegt und um ihr Leben ringt. Die Ärztinnen und Ärzte beißen sich an ihrem Fall die Zähne aus. Und die Zeit läuft davon. Denn Elisabeths Lunge steht kurz davor zu kollabieren. Was dazu geführt hat und warum ausgerechnet eine kleine Träne die Ärzte am Ende auf die richtige Spur bringt, das erzählen wir euch jetzt. Und damit moin und hallo, ihr hört Abenteuerdiagnose, den einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch hier alle zwei Wochen einen neuen wahren Fall. Es geht um Menschen, die unter mysteriösen Symptomen leiden und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und an meiner Seite ist heute wieder meine Kollegin Gesa Lütten. Hallo.
Moin, ich bin Autorin bei Abenteuerdiagnose und habe den heutigen Fall recherchiert und mit der Patientin Elisabeth Giesken, ihrer Familie und auch ihren Ärzten im Interview gesprochen.
Elisabeth Giesken hat sich vor knapp 9 Monaten bei uns gemeldet mit der Frage, ob wir vielleicht über ihre ungewöhnliche Diagnosegeschichte berichten wollen. Ihre Motivation dabei war ja vor allem so die Hoffnung, dass anderen Betroffenen durch die Bekanntmachung der Geschichte womöglich eher geholfen werden kann. Denn bei ihr hat es ja wirklich ganz schön lange gedauert, bis die Ärzte die richtige Diagnose gefunden haben. Gesa, erzähl doch mal, wie war dein erster Kontakt mit Elisabeth Giesken?
Ja, ich habe Elisabeth dieses Jahr im Mai zu Hause in Hannover besucht. Das Wetter war wunderschön und wir haben uns in ihren sehr liebevoll gestalteten Garten auf der Terrasse gesetzt. Es gab Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und ich durfte dort auch direkt ihre ganze Familie kennenlernen. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein merkwürdiger Moment. Da kommt die fremde Frau vom Fernsehen vorbei und will auch noch super intime Details aus der eigenen Krankengeschichte wissen. Und dann muss man sich meistens erstmal so ein bisschen warm quatschen. Und das war bei Familie Giesken aber überhaupt nicht nötig. Mutter Margret war da, Vater Hermann, Schwester Anna und Elisabeth selbst. Eine ultraherzliche Familie mit viel norddeutschem und trockenem Humor. Und es war ein super netter Nachmittag, auch wenn der Inhalt der Gespräche natürlich zum Teil hochdramatisch und auch traurig war.
Warum? Was genau hat dir Elisabeth Giesken erzählt?
Alles beginnt um und bei 2016, Elisabeth ist damals Mitte 30 und so eine, ich gebe nicht 100, sondern direkt 120% Person, bedeutet, sie hat als Lehrerin nicht nur einen Job, der fordernd ist, auch ihr Freizeitleben ist pickepacke voll. Elisabeth macht Musik, spielt Klavier und singt, auch in einer Band. Sie macht außerdem noch viel Sport, spielt leidenschaftlich und regelmäßig Tennis, Windsurfen und sie fährt Rennrad.
Solche Menschen finde ich ja immer sehr beeindruckend. Ich bin persönlich froh, wenn ich es einmal die Woche zum Pilates schaffe.
Ja, ich auch. Und ich frage mich manchmal auch, ob die Tage bei manchen Menschen länger sind als 24 Stunden. Na gut, also Elisabeth schafft es auf jeden Fall, Beruf, soziale Kontakte, Musik, Sport und so weiter, alles unter einen Hut zu bekommen. Doch dann bleibt ihr auf einmal immer öfter die Luft weg. Das merkt sie vor allem beim Sport und ihre Hausärztin vermutet daraufhin, dass sie Asthma hat und verschreibt ihr ein Spray. Das hilft auch für den Moment, aber sie muss es mit der Zeit immer häufiger benutzen. Besorgt ist Elisabeth damals noch nicht. Sie findet es eher nervig, vor allem beim Tennis. So hat sie mir das im Interview beschrieben.
Das war mir dann auch unangenehm vor den Gegnern oder vor meiner Mannschaft, dass ich ständig sagen musste, ich muss mal eben kurz zu meiner Tasche, meinen Asthmaspray und dann geht das schon wieder. Und dann ging es aber eben nicht. Und dann war es halt immer wieder, ich muss noch mal kurz. Und das war mir unangenehm und das war nervig einfach.
Okay, sie war also bei der Hausärztin. Die hat die Diagnose Asthma gestellt. Dabei handelt es sich ja um eine Art Überempfindlichkeit der Lunge. Das Immunsystem reagiert über. Abwehrprozesse und Entzündungsprozesse werden in Gang gesetzt. Die Bronchien verengen sich und dann kommt es zu Luftnot oder auch zu Husten. Unbehandelt kann die Lunge ja im schlimmsten Fall langfristig richtig Schaden nehmen. Der Auslöser für Asthma ist in vielen Fällen eine Allergie. Gesa, hat die Hausärztin das denn bei Elisabeth auch abgeklärt?
bisher nicht. Und um genau das herauszufinden und weil sie eben dann nochmal ganz genau nachforschen lassen wollte, hat sie sich schließlich 2017 an einen Lungenfacharzt gewandt, und zwar an Dr. Martin Hofmann aus dem Pneumologikum in Hannover. Auch dem habe ich interviewt und er meinte zu mir, anhand der berichteten Symptomatik und auch von der Wahrscheinlichkeit her, war schon stark zu vermuten, dass es sich bei ihr tatsächlich um Asthma handelt.
Es gibt ja diesen beliebten Ärztespruch, was häufig ist, ist häufig und was selten ist selten. Den haben wir hier im Podcast ja auch schon häufiger zitiert.
Aber die Wahrscheinlichkeit allein hat dem Lungenprofi nicht genügt. Er hat Elisabeth einmal gründlich durchgecheckt und warum das so wichtig ist, hat er im Interview so erzählt.
Da erleben wir immer wieder Überraschungen, dass Patienten mit einer Asthmasymptomatik kommen, also wo man so schon mal so ein bisschen Stempel, Asthma, aber sage ich dann auch Patienten, das untersuchen wir erstmal und da muss man auch nicht mal zurückrudern und sagen, nee, du hast ein ganz anderes Problem, zum Beispiel ein Herzproblem. Und dann ist Wasser in der Lunge. Und Wasser in der Lunge kann sich so ähnlich äußern wie ein Asthma, auch mit Luftnot, mit Atemgeräuschen, mit Husten, also so typische Asthmasymptome, aber es ist ein Herzproblem.
Martin Hofmann macht also ein Röntgenbild, einen Lungenfunktionstest. Es wurde sogar eine Stickstoffmessung der Atemluft ergänzt. Das macht man, um messen zu können, ob es Entzündungen in der Lunge gibt. Es wurde Blut abgenommen und ein Allergietest gemacht. Und zum, ich nenne es jetzt mal Glück, keine erschreckenden neuen Erkenntnisse.
Okay, jetzt komme ich mit einem Aber. Denn Elisabeth hat zu dem Zeitpunkt ja bereits eine Asthmatherapie bekommen, nämlich ein Cortisonspray. Und das ist ja dafür da, Entzündungen zu bekämpfen. Insofern könnte das doch auch, sag ich mal, dazu beigetragen haben, dass bei all diesen Untersuchungen dann nicht zu sehen oder zu messen war.
Das stimmt. Sowas wie Wasseransammlung in der Lunge hätte man auf so einem Röntgenbild aber gesehen. Die sah aber soweit okay aus. Als Sportlerin hatte sie auch eine recht gute Lungenfunktion. Lediglich diskrete Hinweise gab es, dass ihre kleinen Bronchien etwas verengt sind.
Und das würde dann wiederum ganz gut zu dem Asthma-Verdacht passen.
Ganz genau. So ordnet das auch Martin Hofmann ein. Elisabeth bekommt deswegen ein weiteres Spray, ein bronchienerweiterndes Medikament. Die Therapie wird also ausgedehnt und dann will er erstmal beobachten, wie sie so damit zurechtkommt.
Der Allergietest war bei Elisabeth ja negativ. Ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen, nicht allergisches Asthma ist bei Menschen, die erst als Erwachsene erkranken, gar nicht so selten. Lass uns doch einmal kurz drüber sprechen, was in diesen Fällen dann das Asthma auslöst.
Dr. Martin Hofmann meinte zu mir, dass die Entstehung eines Asthmas von ganz verschiedenen Faktoren abhängt. Einerseits zum Beispiel auch genetischer Prägung, ob man auch Reizstoffen, also zum Beispiel Chemikalien ausgesetzt ist oder auch eine Infektion kann die Krankheit triggern.
Die Ursache ist am Ende, so versuche ich es immer zu erklären, eine Fehlregulation der Abwehr, der Körperabwehr. Also das heißt, da ist immer irgendwas losgetreten worden, was dann gar nicht mehr aufhört. So ein zu viel an Entzündung, ein zu viel an Empfindlichkeit.
Zu viel an Entzündung, zu viel an Empfindlichkeit, deshalb also diese verschärfte Therapie. Aber die hat leider nicht den Umschwung gebracht, den sich Elisabeth davon auch erhofft hat.
Ja, also erst hatte sie schon das Gefühl, dass die Sprays helfen und dann aber gleichzeitig auch den Eindruck, dass diese Kurzatmigkeit immer häufiger auftritt. Vor allem natürlich fällt es ihr beim Sportmachen auf. Aber dann wird auch im Alltag langsam deutlich, dass die Luft enger wird. Zum Beispiel schon morgens, wenn sie in ihrer Schule unterrichten will.
Also ich hatte ganz oft, wenn ich morgens dieses Gebäude betreten hatte, die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie ist hier schlechte Luft, es ist unglaublich stickig und ich kann hier nicht richtig atmen. Und habe sofort das Erste, was ich gemacht habe, das Fenster geöffnet und habe auch meine Schüler gebeten, auch im Winter dieses Fenster bitte immer geöffnet zu lassen, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich brauche frische Luft von draußen. Und wir haben immer bei offenem Fenster dann gelernt.
Das wäre ja für mich Frostbeule ganz furchtbar gewesen. Ich hoffe mal für die Schüler, dass sie da dann nicht bei Minusgraden saßen.
Ich glaube, so schlimm war es nicht. Für Elisabeth kommen damals übrigens viele Sachen zusammen. Es ist nicht nur das Atemproblem, was sie belastet. Sie fühlt sich insgesamt in letzter Zeit schlapp. Manchmal tritt sogar auch Schwindel auf. Doch alles kommt und geht irgendwie. Und parallel ist bei ihr auch ziemlich viel los. Ein Jobwechsel in eine andere Schule steht an. Sie hat viele Konzerttermine an den Wochenenden mit ihrer Band.
Dann aber Gesa, kann sie denn noch singen mit dieser Luftnot?
Das geht noch, genau. Also es ist, sie merkt das einfach, dass der Atem weniger wird, aber nicht so, dass sie eben nichts mehr machen kann. Auch Sport geht noch, soziale Kontakte pflegen kommt auch noch dazu. Also ich komme beim Aufzählen schon komplett aus der Puste. Und auch Elisabeth ist damals bewusst, das ist alles ganz schön viel auf einmal. Deswegen macht sie sich wegen der gesundheitlichen Beschwerden erstmal keinen großen Kopf. Hat vielleicht irgendwas mit Stress zu tun, denkt sie sich.
Also ich habe mich da jetzt nicht unter Druck gesetzt, dass da irgendwas Schlimmes dahinter stecken könnte oder so. Gar nicht. Ich dachte immer irgendwie, ja, das ist dann halt so, ich hatte Stress, ne, es war viel los, dann diese stickigen Räume und ja, ich habe das dann immer so für mich abgetan.
Da könnte ja was dran sein. Es wird ja häufig unterschätzt, welche Auswirkungen Stress oder auch die Psyche auf den Körper haben können. Das kann Magen-Darm-Probleme machen, das kann auch ein enge Gefühl in der Brust machen, Hautprobleme, die Symptome sind da total vielfältig. Wie ist das denn? Geht Elisabeth aktiv gegen diesen Stress an?
Ja, aktiv im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mittlerweile Sommer 2018 und zur Entspannung hat Elisabeth diese Sommerferien einen ganz besonderen Trip geplant. Und zwar fährt sie mit Kumpel Stefan in die Alpen. Und zwar wollen die beiden die Alpen mit dem Fahrrad überqueren.
Okay, wow. Das wäre jetzt nicht meine erste Idee, um Stress abzubauen. Ein ganz schönes Unterfangen. Und das mit Atemproblemen?
Ja, ich meinte ja schon, Elisabeth gibt eher 120 als 100%. Und so eine Tour durch die Alpen ist aber natürlich auch wunderschön. Und
das stimmt.
Ja, und dann fühlt sich Elisabeth bei diesem Urlaub dann doch auch irgendwie bestätigt in ihrer Theorie, dass ihre ganzen Beschwerden vielleicht wirklich eher so ein Stressding sind. Denn es geht ihr super in der Zeit. Kumpel Stefan, mit dem sie die Tour zusammen gemacht hat, erinnert die Zeit im Urlaub so.
Wir haben da teilweise über 100 Kilometer am Tag abgerissen und auch mit Steigung. Und das war überhaupt kein Problem für sie.
Aber das hat sich nach der Alpenüberquerung ganz schnell wieder geändert. Da wurde ihr Zustand dann ja plötzlich sehr dramatisch.
Das stimmt. Kurz nach dem Urlaub. Die Cousine von Elisabeth heiratet und Elisabeth hat versprochen, auf der Hochzeit Klavier zu spielen und zu singen.
Was ihr ja eventuell auch wieder Stress macht, so ein bisschen Lampenfieber.
Ja, wobei Elisabeth hat sich da schon ganz schön drauf gefreut. Aber ausgerechnet an dem Morgen der Hochzeit passiert auf einmal etwas sehr Beunruhigendes.
Also ich bin aufgewacht und habe an die Decke geschaut und sofort gemerkt, es dreht sich alles.
Schwindel.
Und was für einer. Sie kommt kaum aus dem Bett raus und muss tatsächlich irgendwann auf allen Vieren ins Bad kriechen.
Und das ist der Moment, wo ihr klar wird, sie muss ins Krankenhaus.
Richtig.
So eine akute, schlimme Schwindelattacke kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben. Es könnte etwas mit den Ohren zu tun haben, da sitzt unser Gleichgewichtsorgan. Oder es ist womöglich was mit dem Gehirn nicht in Ordnung. Also sinnvoll, das sofort abklären zu lassen. Und die Ärzte im Krankenhaus sind ja auch schnell zu einer Diagnose gekommen.
Die halten das für eine Neuropathia vestibularis, also eine Erkrankung des Gleichgewichtsnerven im Ohr, beziehungsweise eine Entzündung der Gleichgewichtsnerven im Ohr.
Eine Krankheit, die gar nicht so selten ist, die zum Beispiel durch Herpesviren ausgelöst werden kann und dann zu starkem Schwindel führt. Wie reagiert Elisabeth damals auf diese Diagnose?
Relativ unaufgeregt, was aber sicherlich auch daran liegt, dass die behandelnde Ärztin direkt klargemacht hat, dass die Krankheit sich gut behandeln lässt und nichts ist, wovor man Angst haben muss.
Dass das durchaus mal vorkommen kann, dass es auch stressbedingt sein kann. Und das kriegen wir aber gut in den Griff. Da geben wir ihnen Cortison und in ein paar Tagen oder Wochen werden sie dann nichts mehr von merken.
Okay, jetzt haben wir eine Entzündung am Ohrnerv. Das Cortison hemmt Entzündungen, kann also dagegen helfen. Nach dieser Diagnose im Krankenhaus, konnte Elisabeth dann denn endlich mal einen Gang runterschalten?
Ja, sie muss eine Woche im Krankenhaus bleiben und ist insgesamt 4 Wochen krankgeschrieben. Sie nimmt das Cortison, muss zur Physio, macht insgesamt etwas ruhiger, trainiert ihr Gleichgewicht und kurz vor den Herbstferien geht es dann wieder zur Arbeit. Der neue Job an der neuen Schule beginnt.
Und damit kommen wir zu dem Moment, in dem sich der Fall innerhalb kurzer Zeit enorm zuspitzt.
Ganz genau. Herbstzeit ist Erkältungszeit. Elisabeth ist erst kurz wieder bei der Arbeit. Da steckt sie sich ausgerechnet im Kollegium an. Eine Infektion. Was genau, weiß sie damals nicht. Aber sie hat die klassischen Symptome. Husten, Schnupfen, Fieber. Und sie merkt, dass ihre Atemprobleme massiv schlimmer werden.
So eine Infektion kann bei Asthma ja leicht zu einer akuten Verschlechterung führen.
Richtig. Nichts, wo man sich jetzt erstmal Gedanken machen würde. Ihr Hausarzt rät ihr daraufhin sogar, den schon vorab geplanten Urlaub an der Ostsee ruhig wahrzunehmen. Und auch Elisabeth freut sich trotz des Infekts auf den Urlaub, denn erfahrungsgemäß geht es ihrer Lunge am Meer mit Salzluft immer besser als in Hannover.
Dieses Mal kommt es allerdings anders.
Ja. Das, was sie zunächst für einen harmlosen Infekt gehalten hat, schlägt ihr so richtig auf die Lunge. Sie ist den ganzen Tag am Husten, fühlt sich schwach, krank und bekommt auch immer schlechter Luft.
Denkbar ist natürlich, dass sich auf den Infekt noch ein zusätzlicher bakterieller Erreger draufgesetzt hat. So eine Art Trittbrettfahrer. Und diese Verschlechterung, die könnten Anzeichen für eine Lungenentzündung sein.
Genau, die Sorge hat Elisabeth auch und geht vor Ort dann zu einem Arzt. Der verschreibt ihr vorsorglich ein Antibiotikum, sagt aber auch, dass sie sich zu Hause nochmal von ihrem Lungenarzt untersuchen lassen sollte, wenn es ihr damit nicht besser geht.
Und leider wird es nicht besser.
Ganz im Gegenteil, genau. Elisabeth hat mir erzählt, dass sie die kompletten Nächte durchgehustet hat und so einen heftigen Auswurf hatte, dass sie fast nur noch auf der Toilette hing. Dazu kam, dass sie dann auch noch immer weniger Luft bekommen hat. Und dann setzt auch bei ihr langsam Panik ein.
Das hat mir sehr, sehr große Angst gemacht. Also das hat mir so große Angst gemacht, dass ich Todesängste hatte. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie schlimm es ist, wenn man nicht mehr atmen kann. Es fühlt sich so an, als würde man im Wasser untergehen.
Also ein Gefühl von Ertrinken. Nicht mehr auftauchen können, nicht mehr Luft holen können. Der Sauerstoff wird weniger und weniger und weniger. Ich finde, dieses Bild ist wirklich sehr eindrücklich.
Ja, tatsächlich bleibt mir da auch immer so ein bisschen die Luft weg. Genau, also ihre Panik ist in dieser einen Nacht so groß, dass Elisabeth und Stefan, mit dem sie im Urlaub war, sich dann am nächsten Morgen auf den Weg ins Krankenhaus gemacht haben. Also zurück nach Hannover und von dort aus schnurstracks in die Notaufnahme. Und zwar in die vom KRH-Klinikum Siloa. Eine richtig gute Entscheidung, denn das Krankenhaus verfügt über eine eigene Lungenstation und natürlich auch entsprechende Expertinnen und Experten.
Wie zum Beispiel Professor Bernd Schönhofer, den wir bei Abenteuer Diagnose auch schon mal zu einem anderen Fall interviewt haben und der ja auch hier gleich noch eine große Rolle spielen wird. Soweit ich weiß, waren die Ärzte vor Ort ja ziemlich schnell alarmiert, als sie Elisabeths Zustand gesehen haben.
Richtig. Da wird ja dann erstmal die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen und die war schon erschreckend niedrig. Daraufhin hat sie dann natürlich Sauerstoff bekommen, wurde stationär auf der Lungenstation aufgenommen und es wurden ziemlich schnell noch weitere Untersuchungen ergänzt. Natürlich wollen die Ärzte genau wissen, wie es um ihre Lunge steht. Es wird also eine umfassende Lungenfunktionsmessung gemacht und die Diffusionskapazität gemessen.
Das müssen wir, glaube ich, erklären, Gesa. Diffusionskapazität. Das bedeutet, man misst, wie gut die Lunge in der Lage ist, Sauerstoff aus der Atemluft in die Blutbahn zu bringen. Die Lunge selbst kann man sich ja immer so ein bisschen wie so einen Baum vorstellen, der kopfüber hängt. Die Luftröhre ist der Stamm. Von dort gehen zwei starke Äste ab in den rechten und linken Lungenflügel. Das sind die Bronchien, die sich dann im weiteren Verlauf immer mehr verästeln. Und ganz am Ende hängen, um in diesem Bild zu bleiben, die Blätter, beziehungsweise im Fall der Lunge sind das die Lungenbläschen oder auch Alveolen genannt. Und wie beim Baum, die Blätter auch, sind die für den Gasaustausch verantwortlich. Sauerstoff, der den Weg durch die Luftröhre bis in die Alveolen nimmt, wird dann über die Wände dieser Lungenbläschen an Blutgefäße weitergegeben. Andersherum kann so auch verbrauchte Luft, also CO2, aus dem Blut über die Lungenbläschen und die Bronchien wieder ausgeatmet werden. Also, lebenswichtig, dass das gut funktioniert.
Und um das gut messen zu können, nutzt man Kohlenmonoxid. Davon musste Elisabeth eine kleine Menge einatmen und beim Ausatmen wird dann gemessen, wie viel der Menge noch in der Atemluft ist. Eigentlich geht Kohlenmonoxid nämlich genau wie Sauerstoff sofort ins Blut. Und dann der Schock. Was genau die Ärzte dort gemessen haben, erzählt uns jetzt der ehemalige Chefarzt der Lungenstation, Professor Bernd Schönhofer.
Als sie zu uns kamen, war das ungefähr die Hälfte von dem Wert, den wir erwarten. Das macht jedem Facharzt für Lungenheilkunde klar, dass das hier ein richtig dickes Brett ist, was jetzt zu bohren ist.
Die Werte sind also so schlecht, dass das dafür spricht, dass bei Elisabeth irgendwas den Gasaustausch über die Lungenbläschen behindert. Den Spezialisten ist also direkt klar, das ist eine ganz ernste Nummer.
Und Bernd Schönhofer und sein Team machen sich dann sofort dran, schnellstmöglich die Ursache dafür zu finden.
Also Bildgebung von der Lunge, Röntgen und CT.
Bleiben wir erstmal kurz beim Röntgen. Normalerweise ist es ja so, dort, wo Luft ist in der Lunge, da gehen die Röntgenstrahlen ungehindert durch. Das zeigt sich dann schwarz auf dem Röntgenbild. Kennt man ja so das klassische Bild, man sieht den Körper drumherum, aber da, wo die Lungenflügel sind, sind quasi schwarze Löcher. Und bei Elisabeth waren diese Löcher weiß.
Okay, das kenne ich. Ärzte nennen das dann eine Milchglastrübung, wenn sie auf dem Röntgen oder auch im CT so eine Art transparenten weißen Schleier auf den Bildern sehen.
Du sagst es. Doch was steckt dahinter? Um noch mehr Details abbilden zu können, kommt Elisabeth dann noch ins CT. Und auch dort zeigt sich die Milchglastrübung.
Und hinter dem Milchglas steckt, wenn man es mit dem Mikroskop anguckt, Zellen. Entzündungszellen, die da nichts zu suchen haben. Zellen, die eigentlich uns helfen sollen, aber in der Situation dann eine Art überschießende Aktivität zeigen, nach dem Motto, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier tun sollen. Wir arbeiten einfach mal vor uns hin.
Das ist auch wieder sehr, sehr plastisch erklärt. So eine überschießende oder fehlgeleitete Aktivität, das haben wir ja heute schon mal gehört, als es um das Asthma von Elisabeth ging. Entzündungszellen, die haben ja auch immer etwas mit dem Immunsystem zu tun. Entzündungen sind ja eine Abwehrreaktion. Und Entzündungszellen treten zum Beispiel massenhaft auf, wenn der Körper sich gegen Angreifer wie Viren oder Bakterien verteidigt. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber noch eine zweite, bei Autoimmunerkrankungen. Da erkennt das Immunsystem körpereigene Strukturen als fremd und wird dann auch überaktiv, greift diese Strukturen an und produziert dabei Entzündungszellen. Das heißt, es geht jetzt für die Ärzte darum, herauszufinden, um welche dieser zwei Möglichkeiten es sich bei Elisabeth handelt.
Mhm. Provisorisch bekommt sie dann ein Antibiotikum und dann wird im Blut geguckt, ob es irgendeinen Hinweis auf irgendwelche Erreger gibt. Pilze, Bakterien, Viren, das alles kann ja die Lunge angreifen. Auch nach Rheumamarkern und Antikörpern wird gefahndet, also Werten, die auf eine Autoimmunkrankheit schließen lassen könnten. Auch Allergietests werden wiederholt und Elisabeth wird ganz genau befragt. War sie im Ausland? Wo arbeitet sie? Mit was arbeitet sie? Gibt es Schimmel bei ihr zu Hause? Sogar ihr Kopfkissen, ihr Lieblingskissen von zu Hause, was sie auch im Krankenhaus mit hatte, wird genau unter die Lupe genommen.
Okay.
Denn Bernd Schönhofer und sein Team haben einen ganz konkreten Verdacht. Elisabeth könnte an einer exogenen Alveolitis leiden.
Exogene Alveolitis, das bedeutet eine Entzündung dieser kleinen Lungenbläschen, der Alveolen. Und diese Entzündung wird ausgelöst durch das Einatmen von verschiedenen exogenen Stoffen, also Stoffen von außen. Und das führt zu einer Schädigung des Lungengewebes und beeinträchtigt auch den Gasaustausch. Und diese exogenen Stoffe, das können zum Beispiel Schimmel oder chemische Dämpfe sein oder auch sowas wie Vogelstaub oder Vogelkot. Diese Form wird dann oft als Vogelhalterlunge bezeichnet. Auch eine super gefährliche Krankheit, über die wir hier im Podcast übrigens auch schon mal gesprochen haben. Wenn es euch interessiert, hört euch doch mal die Folge 73 an.
Und jetzt wird's echt Dr. House-like. Bernd Schönhofer und sein Team geben sich nämlich nicht nur mit einer Befragung zufrieden. Freunde und Bekannte von Elisabeth sollen auch zu Hause nach möglichen Auslösern für so eine Alveolitis fahnden. Die Familie hat mir erzählt, sie haben Nachbarn befragt, ob es irgendwo eine Vogelzucht in der Nähe gibt. Die Wohnung wurde auf Schadstoffe und Schimmel hin untersucht. Jedes Zimmer wird auf den Kopf gestellt. Aber nada. Niemand findet etwas, das ein Auslöser sein könnte. Und im Krankenhaus kommen peu à peu auch die Blutergebnisse zurück. Auch die, alle negativ.
Nichts, aber auch gar nichts haben wir gefunden. Das war total frustrierend. Und das ist dann schon etwas, wo man ganz, ganz kalte Füße bekommt. Und dann geht man eben diese Schritte, dass man sagt, wir gehen jetzt weiter. Wir können jetzt nicht nur Blut abnehmen, wir müssen jetzt in diese Lunge eindringen. Wir müssen jetzt Gewebeproben entnehmen.
Gewebeproben aus der Lunge nehmen, das ist ja gar nicht ganz ungefährlich, wenn es Elisabeth eh schon so schlecht geht, ne? Weil dabei natürlich auch die Lunge verletzt werden könnte. Mhm. Das bedeutet, die Ärzte bewerten die Lage sehr ernst und so, dass sie anders nicht zu einer Lösung kommen.
Ja, tatsächlich geht es Elisabeth nämlich auch jeden Tag schlechter und sie braucht immer mehr Sauerstoff. Das Antibiotikum schien kurze Zeit zu wirken, also womöglich hatte sie sich tatsächlich irgendwie einen Infekt eingefangen, aber das alleine, wird schnell klar, kann es nicht sein. Sie muss mittlerweile durchgehend beatmet werden und hat trotzdem das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Wenn sie atmet, dann hechelt sie und sie kann kaum sprechen. Wir hören jetzt mal Elisabeths Schwester Anna und Mutter Margret, wie die den Zustand damals mitbekommen haben.
Ich habe gedacht, sie erstickt. Es fühlte sich an wie Ersticken für mich als Schwester am Bett sitzend.
Und das wurde mir da sehr bewusst, was es heißt, atmen zu können. Wenn man wirklich um jeden Atemzug ringen muss. Ja, das war eine sehr, sehr schlimme Zeit.
Gesa, die Hoffnung ruht ja jetzt auf dieser Gewebeprobe direkt aus der Lunge. Was kam dabei raus?
Ja, es wurde eine sogenannte Bronchoskopie gemacht, ähnlich wie eine Magenspiegelung kann man sich das vorstellen, nur dass dieser lange, flexible Schlauch in die Lunge geschoben wird. Und dann wird eben eine Probe genommen und die hat die Ärzte aber so überhaupt nicht weitergebracht, außer dass sich der Befund, dass Elisabeths Lunge stark entzündet ist, bestätigt hat. Und deshalb sind Bernd Schönhofer und sein Team dann sogar noch invasiver vorgegangen und haben noch eine Thoraxkopie gemacht.
Okay, das ist schon eine Spur heftiger und eine richtige minimalinvasive OP, bei der nicht nur eine kleine Probe, sondern ein richtig Stück der Lunge entfernt wird.
Ja, Bernd Schönhofer meinte ein Käsewürfel großes Stück. Und damit sich die Pathologen das Ganze eben noch genauer ansehen können. Wenn Entzündungszellen nämlich zum Beispiel bestimmte Muster ergeben, dann kann man daraus häufig Rückschlüsse ziehen, um welche Krankheit es sich handeln könnte.
Und dann denkt man sich, so, jetzt müssen wir es wissen. Aber auch danach kam nicht mehr. Sondern wir kriegten dann von den Pathologen eine Antwort, die uns allerdings nicht besonders weit gebracht hat, weil die haben gesagt, das ist im Prinzip eine ganz diffuse Entzündungserkrankung, die wir aber nicht mit einem bestimmten Krankheitsbild benennen können. Die Bläschen sind nicht mehr funktionstüchtig, überall Entzündungszellen, aber wie die Krankheit heißt, wissen wir nicht.
Und ohne Diagnose keine Therapie und die Krankheit schreitet ungehindert fort. Elisabeth liegt in ihrem Krankenhausbett und hat trotz Beatmung weiter das Gefühl zu ersticken.
Ja. Das Gute in Anführungsstrichen ist allerdings, dass mittlerweile zumindest ein paar Sachen ausgeschlossen werden konnten. Es ist kein Lungenkrebs und es scheint sich nicht um eine akute Infektion zu handeln. Und das ist wichtig auszuschließen, weil man dann nämlich mit einem Medikament behandeln kann, das zumindest Entzündung hemmt.
Die Rede ist von Cortison.
Genau. Dieses Wundermittel soll nun erstmal dafür sorgen, dass sich der Zustand von Elisabeth etwas stabilisiert. Vor allem muss die Lunge ja auch geschützt werden. So eine chronische Entzündung kann natürlich auch dazu führen, dass Lungengewebe unwiderruflich zerstört wird. Und um das zu verhindern, kriegt Elisabeth nun eine Hochdosis Stoßtherapie Cortison. Bernd Schönhofer hat diesen Therapieversuch mit einem ganz guten Vergleich erklärt.
Man hält richtig mit dem dicken Wasserschlauch aufs Feuer. Das ist Feuer, was sich da abspielt. Und dann weiß man, erstmal hat man das Feuer wahrscheinlich unter Kontrolle. Aber man hat gleichzeitig auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Wir haben ja keine Kausalität. Wir haben es ja nicht verstanden. Wir kennen das Krankheitsbild nicht. Das kommt wieder.
Ja, und jetzt muss ich mal ein paar Worte zu Bernd Schönhofer sagen. Der arbeitet mittlerweile in Bielefeld in einem Krankenhaus. Damals ist er aber, wie gesagt, noch Chefarzt im Siloer Krankenhaus in Hannover. Und ich selbst bin Frühaufsteherin und schreibe gerne direkt morgens ein paar E-Mails, weil dann alles noch so schön ruhig ist. Und normalerweise dauert es ja immer sehr lange, bis man dann eine E-Mail im Laufe des Tages zurückkriegt. Nicht so bei Professor Bernd Schönhofer. Der schreibt auch gerne mal schon um 5:30 oder um 6 zurück, wobei er da schon eine Stunde in der Klinik ist. Und da bleibt er dann auch bis 21 Uhr. Oh, wow. Also ja, ein Arzt, der den Großteil seines Lebens wirklich seinen Patienten widmet. Und genau so war es auch bei Elisabeth.
Also der Professor Schönhofer war ein ganz toller, herzlicher Arzt, bei dem ich mich sofort gut aufgehoben gefühlt habe. Der kam mehrfach am Tag manchmal auf mein Zimmer und hat gefragt, wie es mir geht. Der kam manchmal abends spät, der kam sogar am Wochenende, morgens früh. Und der hat mir auch immer versichert, wir forschen hier und wir gucken und wir unterhalten uns permanent. Und ich gehe mit Ihnen abends ins Bett und ich wache mit Ihnen morgens auf, weil ich mir nur Gedanken mache, was das Mädchen wohl hat.
Weil ich natürlich die Gefahr der Endlichkeit des Lebens auch bei ihr definitiv immer im Kopf hatte, ihr das nie so gesagt habe. Ich habe immer gedacht, eventuell stirbst du uns unter der Hand weg. Und wir stehen hier vor einem riesigen Rätsel. Diese Lunge ist maximal vital gefährdet. Aber ich wollte auch, dass sie tapfer ist und dass sie einfach weiß, ich bin hier nicht alleine.
Oh Mann, toller Arzt. Mhm. Gesa, zurück zum Cortison. Hat denn diese Hochdosis-Stoßtherapie, um in Schönhofers Vergleich zu bleiben, den Brand in Elisabeths Lunge erstmal gelöscht?
Und wie? Sie konnte sogar kurzzeitig weg vom Sauerstoff. Das Problem ist allerdings, Cortison und vor allem in einer so hohen Dosis, das ist ja nichts für die Dauer. Dafür hat der Wirkstoff einfach viel zu krasse und gefährliche Nebenwirkungen. Also bekommt Elisabeth das Cortison nur für ein paar Tage und danach geht es ihr tatsächlich rapide wieder schlechter. Und zwar schlechter als jemals zuvor. Sie muss sogar auf die Intensivstation, um dort beatmet zu werden. Und das ist der Punkt, wo Bernd Schönhofer sagt, jetzt ist Schluss.
So kann man keine Krankheit behandeln. Erstmal keine Diagnose und dann mit dieser Keule Cortison immer drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn, hat keine Perspektive.
Er selbst hatte sich immer ein Limit gesetzt und festgelegt, sollte Elisabeth irgendwann auf der Intensivstation landen, muss sie verlegt werden. Und zwar an die Medizinische Hochschule Hannover, MHH. Die Lungenspezialisten arbeiten nämlich zusammen, man kennt sich.
Und so eine Uniklinik hat ja auch noch mal mehr Möglichkeiten, um zu helfen. Allein schon, was zum Beispiel die Ausstattung auf der Intensivstation angeht. Zumal die MHH ja auch eines der Lungentransplantationszentren in Deutschland ist.
Also wird Elisabeth in der MHH stationär aufgenommen. Und nun kümmern sich weitere Experten um Elisabeth, unter anderem Lungenfacharzt Professor Hendrik Suhling, damals Oberarzt an der MHH, mittlerweile auch als niedergelassener Arzt tätig. Und dann gibt es da noch Dr. Jan-Christopher Kamp, Assistenzarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit denen habe ich im Interview gesprochen, aber es waren natürlich auch noch weitere Ärztinnen und Ärzte an dem Fall beteiligt, auch aus anderen Fachbereichen. Allen ist klar, es muss schnell eine Lösung her, um Elisabeths Lunge und auch ihr Leben zu retten.
Die Ärzte rollen den Fall also nochmal neu auf und gehen als erstes alle Vorbefunde nochmal durch, beziehungsweise wiederholen sie auch ein paar Untersuchungen, um sich ein eigenes Bild zu machen.
Elisabeth kommt nochmal ins CT, noch immer sieht ihre Lunge hochentzündet aus und es wird Blut abgenommen. Die Ärzte prüfen kritisch, wurde wirklich an alles gedacht. Aber Krebs, eine Infektion, exotische Erreger, Gifte, Allergene, Pilze, Rheumamarker und Antikörper, die auf eine Autoimmunerkrankung hindeuten, check, an alles wurde gedacht, alles wurde schon untersucht. Ohne Ergebnis. Lediglich, dass die Cortisontherapie so gut angeschlagen hat, liefert den Ärzten ein Indiz. Welches genau, das erzählt uns jetzt Professor Hendrik Suhling.
Sozusagen die Unterdrückung des Immunsystems, das schien der Schlüssel zu der Erkrankung zu sein. Und darüber haben wir uns dann weiter vorgetastet.
Also haben Sie nochmal in Richtung Autoimmunerkrankungen gedacht. Wir haben hier bei Abenteuerdiagnose ja schon öfter Fälle gehabt, in denen sich die typischen Antikörper als Beweis für so eine Autoimmunerkrankung erst ganz spät haben nachweisen lassen. Das könnte theoretisch ja auch bei Elisabeth so sein.
Die Lungenfachärzte arbeiten auch eng mit den Ärztinnen und Ärzten aus der Rheumatologie zusammen. Also das sind ja die Experten für Autoimmunerkrankungen. Und so entsteht dann der Verdacht, dass es sich vielleicht um eine ganz bestimmte rheumatische Erkrankung handeln könnte, die die Lunge befallen hat, die sich aber typischerweise zunächst an den Speichel- und Tränendrüsen abspielt und dort für Entzündungen sorgt. Was zur Folge hat, dass die Betroffenen häufig an spürbarer Augen- und Mundtrockenheit leiden.
Diesen Symptomkomplex, diese Trockenheit, nennt man ja auch Sicker-Syndrom. Allerdings hatte Elisabeth dieses Problem doch nie, oder Gesa?
Nee, und auch das wurde bereits standardmäßig im Siloa-Krankenhaus und jetzt auch nochmal in der MHH abgefragt. Und die Antworten von Elisabeth sind immer die gleichen, nämlich:
Ich habe alles verneint. Ich habe gesagt, nein, ich habe keine trockenen Augen. Nein, ich habe keinen trockenen Mund. Nein, ich trinke nicht mehr als sonst. Gelenkschmerzen habe ich nicht, Steifigkeit. Also ich habe alles verneint.
Sodass wir diese ganzen Autoimmunerkrankungen auch erstmal ein bisschen zur Seite geschoben haben und das Gefühl hatten, wir haben es vielleicht eher mit einer reaktiven Entzündung zu tun, die infolge eines vielleicht initial infektiösen Geschehens aufgetreten ist. Das war erstmal so die Arbeitsdiagnose.
Da haben wir jetzt den Dr. Jan-Christopher Kamp gehört.
Ich übersetze mal kurz. Er vermutet, dass Elisabeth womöglich zu Beginn oder vor einiger Zeit einen Infekt hatte. Das Immunsystem hat dann auch entsprechend reagiert, aber irgendwie den Stoppschalter nicht gefunden und wütet nun immer weiter.
Genau, das ist erstmal die Verdachtsdiagnose. Und nachdem auch durch Untersuchungen in der MHH kein weiterer Hinweis gefunden wurde.
Bedeutet, die Blutuntersuchungen sind wieder alle negativ?
Genau, auch eine Lungenspiegelung wurde wiederholt, ohne neue Erkenntnisse. Also haben die Ärzte dann beschlossen, ihr nochmal eine hohe Dosis Cortison zu geben, in der Hoffnung, dass das dem Immunsystem nun endlich sagt, halt, stopp, reicht jetzt, wir brauchen keine Entzündung mehr, lass die Lunge in Ruhe.
Also wir haben jeweils über 3 Tage hochdosiert Cortison gegeben, also wirklich Pferdedosen, die eigentlich jede stattfindende Entzündungsreaktion auch im Keim ersticken sollte, gefolgt von Erhaltungstherapien. Und am Anfang hat das sehr gut funktioniert. Nach den ersten 1-2 Episoden war die Patientin so beschwerdefrei, dass sie wieder ganz gut nach Hause konnte. Und auch mit der Hoffnung, dass es jetzt einfach gut ist und dass das, was an Autoimmungeschehen möglicherweise da war, jetzt auch durchbrochen ist.
Kurz vor Weihnachten, nach insgesamt 2 Monaten Krankenhaus, geht es Elisabeth so gut, dass die Ärzte entschließen, sie nach Hause zu entlassen. Sie soll sich direkt nach Neujahr zur Kontrolle wieder im Krankenhaus melden. Doch Kaum ist Elisabeth zu Hause, geht es wieder rapide bergab. Und als sie am 2. Januar wieder in der Sprechstunde der Lungenfachärzte auftaucht, sind die geschockt von ihrem Zustand.
Und dann haben die ein CT gemacht von meiner Lunge und haben gesagt, sofort auf die Intensivstation. Ihre Lunge ist komplett weiß, komplett voll mit Entzündungsherden. Die sieht aus wie der reinste Brei.
Elisabeths Lunge geht es also so schlimm wie nie zuvor.
Das bedeutet, die Ärzte an der MHH müssen weitersuchen. Die müssen jetzt endlich herausfinden, was die Ursache ist.
Unbedingt. Viele Tests werden wiederholt. Immer in der Hoffnung, dass jetzt womöglich doch irgendwas zu finden ist, was vorher nicht da war. Manchmal, hast du ja auch schon gesagt, braucht es ja tatsächlich einfach ein bisschen Zeit oder mehrfache Tests, bis man den Übeltäter dann doch mit einer Probe erwischt. Aber nicht so bei Elisabeth.
Und ich merkte dann auch irgendwann mit der Zeit auch die Verzweiflung bei allen. Ne? Also auch bei den Ärzten, die wirklich jeden Tag vor meinem Fenster standen, da auf der Intensivstation und gegrübelt haben und kopfschüttelnd in mein Zimmer kamen und gesagt haben, wir wissen nicht, was sie haben. Und das Problem war einfach, dass es mir immer schlechter ging.
Wir hatten große, große Angst, dass sie es nicht schaffen könnte. Das waren schon Momente dann, die sehr, sehr schwer waren.
Was haben die Ärzte denn jetzt überhaupt noch im Köcher? Also immer wieder Cortison ins Feuer zu gießen, ist ja ganz offensichtlich nicht die Lösung.
Ja, zumal es ihr nach jeder Cortison-Stoßtherapie erst gut, aber dann auf einmal wieder schlechter als jemals zuvor geht. Auf der Intensivstation kann sie kaum noch sprechen oder sich bewegen. Sogar sowas wie Essen, das muss man sich mal vorstellen, oder auch mal so ein Bein anheben, ist für die Sportlerin mittlerweile wegen der Luftnot so kräftezehrend, dass sie es überhaupt nicht mehr schafft. Deswegen wird sie mittlerweile auch mit einer Beatmungstechnik beatmet, die nur wenige Menschen so lange wie sie bei vollem Bewusstsein aushalten. Denn bei dieser Technik wird die Luft mit sehr viel Druck in die Lungen gepumpt. Der nächste Schritt wäre allerdings eine ECMO.
Also eine Art künstliche Lunge, eine Maschine, die dem Blut Sauerstoff zuführt, ohne dass die Lunge selbst atmen muss. Das ist eine Technik, die viele wahrscheinlich noch aus den Corona-Jahren erinnern. Damit wurden und werden Menschen behandelt, bei denen die Krankheit schwer verläuft.
Doch der Nachteil ist, sobald die Lunge eben nicht mehr selber atmet, schwindet natürlich auch die Atemmuskulatur. Elisabeth ist deswegen tapfer und hält selbst die sehr belastende Hochdruckatemtherapie aus. Ihre Ärzte sind dabei langsam an den Punkt angelangt, dass sie befürchten, die Lunge von Elisabeth nicht retten zu können. Die Entzündung ist ja immer noch da und die Zerstörung der Lunge schreitet voran. Sogar eine Lungentransplantation kommt ins Gespräch.
Aber auch dafür muss man eigentlich wissen, was sie hat. Denn wenn auch die neue Lunge von dieser Krankheit angegriffen wird, dann war das alles umsonst. Also insgesamt einfach eine schreckliche Situation.
Total. Und das Einzige, was Elisabeth irgendwie Hoffnung schenkt, ist, dass sie das Gefühl hat, dass im Krankenhaus wirklich von allen alles möglich gemacht wird, um ihr zu helfen. Niemand gibt auf, auch wenn weiterhin Ratlosigkeit herrscht.
Diese Ärzte haben alles gemacht, alles Menschenmögliche, um mir mein Leben zu ermöglichen. Und das habe ich immer gespürt. Ich habe gewusst, die geben hier alles. Die auch immer wieder gesagt haben, wir geben sie nicht auf. Sie sterben nicht. Nicht hier und jetzt.
Hendrik Suhling und sein Team stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Was nun? Es gibt nur noch einen Weg. Die Therapie muss intensiviert werden. Wenn die Lunge irgendwie überleben soll, muss die Entzündung gelöscht werden. Also wählen sie jetzt ein neues Medikament, das Elisabeth in 6 Zyklen bekommen soll. Cyclophosphamid, das wird auch in der Chemotherapie eingesetzt und greift intensiv ins Immunsystem ein.
Aber ist auch verbunden mit allen Nebenwirkungen, die so eine krasse Therapie haben kann. War das bei Elisabeth auch so?
Ja, ihr fallen auch die Haare aus. Zum Glück verträgt sie den Wirkstoff aber sonst ganz gut. Und die Entzündung geht langsam zurück. Parallel dazu grübelt das interdisziplinäre Team weiter. Was kann man jetzt noch machen? Professor Suhling, Dr. Kamp und die anderen Ärztinnen gehen noch mal einen großen Schritt zurück. Und zwar kehren sie zurück zu ihrem Anfangsverdacht.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie eine rheumatische Autoimmunerkrankung im Verdacht. Eine, die die Speicheldrüsen angreift.
Genau. Normalerweise kann man diese Krankheit durch Marker im Blut nachweisen, aber die gab es ja bei Elisabeth nicht. Doch dann meldet sich eine Rheumatologin und wirft ein, dass es schon auch mal sein kann, dass rheumatologische Erkrankungen Antikörper negativ verlaufen, selbst bei ausgeprägter Symptomatik und langem Krankheitsverlauf.
Darüber haben wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen. Wobei es ja schon ein bisschen merkwürdig ist, weil Elisabeth diese typischen Symptome der Erkrankung, also Augentrockenheit oder Mundtrockenheit, so überhaupt nicht hatte.
Zumindest hat Elisabeth das gesagt. Aber es gibt auch einen relativ simplen Test, um das zu überprüfen. Und das ist jetzt wirklich so das allerletzte, was die Ärzte noch nicht gemacht haben. Und auch wenn niemand davon ausgeht, dass dabei irgendwas Relevantes herauskommt, wird bei Elisabeth nun doch noch ein sogenannter Saxon- und Schirmer-Test gemacht.
Der funktioniert so, man muss eine ganze Weile auf so einer Art Wattebausch herumkauen und man bekommt so kleine Löschpapierstreifen zwischen Augapfel und Unterlid geklemmt. Und nach einer Weile kann man dann sehen, wie viel Tränenflüssigkeit das Löschpapier aufgenommen hat und wie viel Spucke vom Wattebausch aufgenommen wurde. Und das wird dann tatsächlich, glaube ich, gewogen und verglichen mit bestimmten Normwerten.
Genau. Und wie quasi zu erwarten, Speichelproduktion war bei ihr im Normbereich. Linkes Auge hat auch ganz normal viel Tränenflüssigkeit produziert. Lediglich beim rechten Auge liegt der Wert leicht unter der Norm.
Das klingt jetzt nicht so nach einem riesigen Durchbruch, Gisa.
Nicht wirklich. Aber trotzdem zumindest ein mini kleines Signal. Wieder kommt das Ärzteteam zusammen und überlegt, muss man doch in eine andere Richtung denken oder ist das jetzt doch eine Spur, wenn auch nur ganz klein? Dann könnte man noch einen weiteren Test ergänzen. Hören wir dazu noch mal Hendrik Suhling.
Wir haben im Team entschieden, ich war vielleicht jetzt einer, der gar nicht so unbedingt da so ganz doll hinterher war, aber ich wollte sozusagen auch alle anderen hören. Und mein damaliger Assistent, Herr Kamp, der war so Feuer und Flamme für die Patientin, hat sich so toll da eingefügt, der hat mich sozusagen überzeugt.
Überzeugt im Sinne von, Sie machen einen weiteren Test.
In diesem Fall eine Lippenbiopsie. Denn wenn es sich doch um die Verdachtsdiagnose handeln sollte, dann müssten die Speicheldrüsen genauso wie die Lunge auch umgeben sein von Entzündungszellen, die das Gewebe angreifen. In einer kleinen OP wird also Gewebe aus der Lippe entnommen und dann wird das Ganze in der Pathologie untersucht. Und dann erleben die Ärzte eine riesige Überraschung.
Ja, dieser Test, der war sozusagen phänomenal positiv. Der Test war sowas von positiv, wie er nicht anders hätte sein können. Und man konnte da glasklar sehen, das ist alles so entzündet, das ist ganz klar eine hochakute Speicheldrüsenentzündung.
Das heißt, die ganze Speicheldrüse war voll mit Immunzellen, die das Gewebe angegriffen haben. Und das war für uns der Schlüsselmoment, in dem wir erkannt haben, wir haben hier tatsächlich ein fulminant verlaufendes Sjögren-Syndrom, das interessanterweise klinisch überhaupt keine Standardsymptome dieser Erkrankung ausgelöst hat.
Es war nach 6 Monaten dann, kam der Dr. Kamp in mein Zimmer, sehr freudestrahlend. Wir haben jetzt endlich eine Diagnose. Sie haben das Sjögren-Syndrom.
Das Sjögren-Syndrom ist eine seltene entzündlich-rheumatische Erkrankung, die nach dem schwedischen Augenarzt Henrik Sjögren benannt wurde. Dabei greifen Immunzellen körpereigenes Gewebe an und führen zu Entzündungen. Typisch ist, dass die Krankheit vor allem die Speichel- und Tränendrüsen befällt und zu trockenen Augen, einem trockenen Mund und Trockenheit an weiteren Schleimhäuten führt. Möglich sind aber auch Entzündungen in anderen Bereichen des Körpers. In seltenen Fällen kann auch die Lunge betroffen sein.
Aber dass die Lunge betroffen ist und die Tränen- und Speicheldrüsen nicht, das ist schon extrem ungewöhnlich. Also es handelt sich bei Elisabeth um eine super seltene Ausprägung einer ohnehin schon seltenen Erkrankung. Kann man das so zusammenfassen, Gesa?
Das kann man perfekt so zusammenfassen. Elisabeth ist allerdings im Nachhinein aufgefallen, dass sie womöglich doch leichte, ich nenne es mal Trockenheitssymptome hatte, weil vor allem ihrer Schwester Anna das wohl schon länger bemerkt hatte, dass sie ständig eine Flasche Wasser in der Hand hatte, beziehungsweise immer überall hat stehen lassen. Und auch Elisabeth kann sich dann plötzlich erinnern, dass sie schon auch irgendwie immer viel getrunken hat. Aber das ist eben trotzdem nicht vergleichbar mit dem, was man typischerweise unter einer spürbaren Mundtrockenheit versteht. Und was ich noch total spannend fand, zur Zeit der Diagnose war wohl auch noch nicht so bekannt, meinten alle Ärzte zu mir, dass es eben sehr wohl auch mal Autoimmunerkrankungen geben kann, bei denen die typischen Antikörper selbst im späten Verlauf der Krankheit nicht oder niemals nachzuweisen sind.
Was diesen Fall ja wirklich auch tricky gemacht hat. Also von vorne bis hinten und von rechts nach links war bei Elisabeth eigentlich alles untypisch.
Richtig. Und auch ein Grund, wieso die Ärzte dann auch einen Fachartikel über ihren Fall veröffentlicht haben.
Zum Glück gab es dann ja endlich die richtige Diagnose und damit hoffentlich auch eine passende Therapie.
Richtig. Elisabeth bekommt seitdem das Medikament Zellzept, ein Immunsuppressivum, das gezielter als Cortison auf die Entzündungszellen einwirkt, die bei dieser Krankheit eben eine Rolle spielen. Und sie hat sich dann über Wochen mit viel Atemtraining und Physio wieder zurück ins Leben gekämpft. Und zwar so sehr, dass nicht mal die Ärzte mit so einem Erfolg gerechnet hatten. Mittlerweile ist Elisabeth sogar fast wieder die Alte. Sie macht jetzt zwar keine Alpen-Rennradtouren mehr, sondern fährt lieber gemütlich mit ihrem E-Bike durch den Harz. Sie ist außerdem durch die Immunsuppression sehr anfällig für Infekte, aber sie kann ihr Leben wieder leben und singt mittlerweile sogar wieder in ihrer Band.
Und ich bin dankbar über jeden Tag, an dem ich aufwache und in meiner eigenen Lunge atme.
Gesa, was für ein Ende. Das hätte man ja wirklich nicht mehr zu träumen gewagt, nachdem die Ärzte mehr oder weniger schon gesagt haben, ihre Lunge ist nur noch Brei, dass sie wieder so fit wird, dass sie das alles wieder kann. Eine unglaubliche Geschichte. Ja. Ganz lieben Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Eine Frage habe ich noch. Elisabeth hatte zu Beginn ja auch diesen Schwindel, diesen Vestibularis-Ausfall. Hat der denn auch irgendwas mit der Krankheit zu tun?
Ja, das weiß man nicht so genau. Elisabeth meinte, dass sie durch den Austausch mit anderen Betroffenen weiß, dass sie wohl nicht die Einzige ist, die auch so Schwindelprobleme hatte. Und Dr. Kamp meinte, dass es beim Sjögren-Syndrom durchaus auch eine neurologische Komponente gibt und dass es sein kann, dass diese dem eigentlichen Ausbruch der Erkrankung auch vorangeht. Ist eine Spekulation, aber es könnte sein, dass also auch schon der Vestibularis-Ausfall ein Vorbote dessen war, was dann noch folgte.
Okay, damit ist das auch beantwortet. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch, und zwar Kunstverbrechen. True Crime meets Kultur. In dem Podcast geht es um spannende, echte Kriminalfälle aus dem Bereich der Kunst und Kultur. Ohne Mord, ohne Totschlag, ohne Blutvergießen. Dafür mit faszinierender Kunst. Die aktuelle dritte Staffel ist eine ganz besondere, denn die Hosts von Kunstverbrechen ermitteln dieses Mal selbst und nehmen euch mit auf eine aufregende Suche nach einem gestohlenen, sehr wertvollen Gemälde. Es ist ein Cold Case, der jetzt möglicherweise wieder heiß werden könnte. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, hört ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes. Wir sind im neuen Jahr wieder zurück mit einer neuen Folge. Bis dahin euch erstmal alles Gute und tschüss.
Tschüss.
ARD.